Gesundheitsgespräch mit Dr. Dirk Herting.
Ja, und wir starten mit einer neuen Runde unserer beliebten Talkserie Corona-Spezial. Und ich freue mich wieder auf ein Gespräch mit Dr. Dirk Herting. Hallo, Herr Dr. Herting, wie geht's Ihnen?
Guten Abend, Herr Bienko. Auch mir geht's gut. Ist natürlich nach wie vor eine aufregende Mischung zwischen Corona-Impfsprechstunde, aber auch weiterhin normaler, voller, sonstiger hausärztlicher Sprechstunde.
Wie stellt sich aktuell die Situation in der Praxis unter den Patienten dar? Keine schweren Verläufe?
Nein, bei mir in der Praxis nicht. Gott sei Dank. Das war ja meistens so, wenn Sie mich interviewt haben. Aber im Moment ist es besonders positiv. Also die wenigen positiven Fälle verlaufen ganz, ganz milde. Ich bin da sehr glücklich drüber und hoffe, dass das so bleiben wird.
Es gibt auch die Aussage, dass die Patienten, die die Erstimpfung bekommen haben, bei einer Erkrankung mit Corona vom Krankheitsverlauf nicht mehr mit der Intensivstation rechnen müssen, weil einfach die Schutzwirkung schon zu groß ist. Ist das so richtig?
Ja, das kann ich bestätigen. Bei mir sind es nur 4 Fälle. Ich habe 4 Fälle, die nach erster Impfung erkrankt sind. Und die sind extrem milde verlaufen, diese Erkrankung.
Jetzt sind Sie ja schon, wir haben da ja drüber gesprochen, längere Zeit in der Verimpfung mit den Corona-Impfstoffen. Damals zu Beginn der Aktion war auch die Euphorie bei Ihnen und Ihrem Team noch intensiv und auch gut zu spüren. Sind Sie immer noch mit dem gleichen Engagement dabei oder ist schon eine gewisse Verimpfungsmüdigkeit zu spüren bei Ihnen und beim Team?
Gott sei Dank noch nicht, obwohl es objektiv gesehen sehr anstrengend ist. Aber Gott sei Dank, dieses Gefühl in der Impfsprechstunde, bei uns ist das zurzeit dienstags von 14 bis, sagen wir mal, 19 Uhr, freitags von 13 bis 16 Uhr und jetzt nochmal zweimal der Mittwoch zusätzlich. Also der Mittwoch, wir haben jetzt nochmal nächsten Mittwoch, dann ist es also schon sehr viel. Dienstagnachmittag, Mittwochnachmittag und Freitagnachmittag. Danach wird es nur noch sein, der Dienstag von 14 bis 19 Uhr und der Freitag von 13 bis 16 Uhr. Und die Stimmung ist nach wie vor sehr gut. Also wir wissen, das wird ein strammer Sommer, weil wir ja dieses Impfen auch durchhalten wollen, auch wegen der vielen Zweitimpfungen. Aber die Stimmung ist nach wie vor gut, man freut sich, die Patienten impfen zu können, die Patienten freuen sich. Aber trotz dieser guten Stimmung ist es auch anstrengend. Es ist natürlich sehr monoton. Du erklärst immer das Gleiche, du machst die gleiche Aufklärung. Trotzdem bleibt die Stimmung sehr gut beim Impfen.
Immerhin haben es die niedergelassenen Ärzte und die Impfzentren bisher geschafft, bis zu 1,3 Millionen Dosen pro Tag zu verimpfen. Ist ein großartiger Erfolg, denke ich.
Absolut. Und ich merke natürlich auch, das ist eine irre Entlastung für uns. Jeder Zweite, der reinkommt, hat doch die Impfung woanders bekommen. Die Kinderärzte impfen mit, obwohl Kinder noch nicht geimpft werden bisher, weil sie eben die Mütter impfen können, die mit den Kindern in die Praxis kommen. Die Frauenärzte impfen mit, die HNO-Ärzte, teilweise sogar auch andere Facharztgruppen. Die Impfzentren sind sehr, sehr fleißig und insofern ein schönes Gefühl, da freue ich mich mal richtig, weil das unsere Listen etwas entlastet, unsere Warteliste, wenn die Patienten doch dann woanders eine Impfung bekommen.
Sie sprachen gerade von den Kindern. Es deutet sich ja an, dass der Impfstoff von BioNTech für Jugendliche ab 12 jetzt bald verimpft werden kann. Werden Sie und Ihr Team auch da tätig werden?
Ich bin grundsätzlich für die Impfung. Ich habe das heute mit einem jungen Kollegen, der mir zurzeit hier in der Praxis hilft, besprochen. Der ist eher dagegen. Also der sagt, meinen 12- oder 13-jährigen Sohn mit einem Impfstoff, der gerade erst entwickelt wurde, zu impfen und der kann noch nicht mal selbst mitentscheiden, bin ich skeptisch. Im Gegensatz zu meinem Kollegen sehe ich es ein bisschen anders. Ich glaube nicht an relevante Nebenwirkungen, auch nicht für Kinder. Und insofern, ja, ich würde meine Söhne mit 12 und 13 impfen. Und die einzige Frage, die sich stellt bei den riesen Wartelisten, schaffen wir es auch noch, die Kinder hier zu impfen oder sollten das nicht wenigstens dann die Kinderärzte übernehmen?
Nach der Aufhebung der Priorisierung von AstraZeneca ging ein Bild durch die sozialen Medien vom Impfzentrum in Freiburg. Da fand sich eine unübersehbare Menschenmenge ein. Es war fast so wie bei einem Fußballstadion. Hat die Nachfrage nach AstraZeneca und Impfterminen mit AstraZeneca bei euch auch spürbar zugenommen?
Nein, nicht spürbar, ein bisschen. Das heißt, wir haben aber auch eine interne Regelung hier im Team. Wir impfen keine jungen Frauen. Also wir impfen eigentlich keine Frauen unter 60, vielleicht mal eine 55-Jährige, wenn sie unbedingt möchte und wir sie aufgeklärt haben. Aber wir möchten im Moment keine jungen Frauen impfen, aufgrund der Tatsache, dass die meisten schweren Zwischenfälle bei Frauen aufgetreten sind. Wir impfen impfen junge Männer auf Wunsch, haben aber da auch gefühlt so eine Grenze. Also wir impfen ungern einen 22-Jährigen mit AstraZeneca oder einen 19-Jährigen. Wir hatten mal eine Zeit lang gesagt, wir impfen Männer zwischen 50 und 60 mit AstraZeneca. Ich bin da als Chef ein bisschen lockerer. Wenn ich vernünftig aufkläre, dann impfe ich auch schon mal einen 38-Jährigen. Aber die Nachfrage ist nicht besonders groß. Also diese, was Sie gerade beschrieben haben aus Freiburg, ist hier nicht zu spüren.
Weltärztepräsident Frank Montgomery hat davor gewarnt, gestern noch, dass durch den zu erwartenden Ansturm nach der Aufhebung der Priorisierung aller Impfstoffe sich in den Arztpraxen in großem Maße Patienten einfinden werden und dass sich vielleicht dann auch Praxen aus dem Impfalltag zurückziehen, weil sie einfach keinen geregelten Praxisalltag mehr darstellen können. Halten Sie das für möglich?
Das war ja gestern zu lesen. Ich habe gestern gelesen, dass bevor man ins Burnout rauscht als Arzt plus sein Team, dass man eher aufhört mit dem Impfen. Da gab es ein paar Artikel gestern Morgen in der Presse. Das möchte ich hier nicht. Ich möchte nicht aufhören mit dem Impfen. Ich möchte das durchziehen. Aber klar, es ist natürlich schon dieses Aufheben der Priorisierung ab 7. Juni kann nicht bedeuten, dass auf einmal alle 700, die auf der Warteliste noch sind, auf einmal kommen wollen. Grundsätzlich bin ich dafür, dass man die Priorisierung aufhebt und ich impfe ja auch in der Grippeimpfzeit auch nicht mit Priorisierung, sondern da kommt jeder, der möchte, zur Grippeimpfung. Aber ich kann jetzt nicht ab 7. Juni den 19-jährigen gesunden Leistungssportler vor dem 53-jährigen Patienten impfen, der 3-4 chronische Erkrankungen hat. Die Aufhebung der Priorisierung bedeutet nicht, dass jeder dann auch sofort drankommt bis Ende Juni, sondern da bin ich mir sicher, nachdem ich mit vielen Kollegen gesprochen habe, da wird man trotzdem immer noch gucken, wer braucht sie denn jetzt eher, die Impfung.
Gehen wir in eine ganz andere Richtung. Die Diskussion über die Bewegungsfreiheit für geimpfte und genesene Personen, die ja jetzt immer verstärkter einsetzt, hätte die nicht zu einem späteren Zeitpunkt einsetzen müssen, auch innerhalb der Impfaktion, weil einfach viel zu wenig Leute jetzt die potenziellen Freiheitsrechte in Angriff nehmen können. Steckt in dieser Diskussion nicht auch ein gesellschaftliches Spaltungspotenzial?
Ja, klar, das ist ja auch viel durch die Presse gegangen, Ihre Frage. Die haben ja auch schon viele Politiker versucht zu beantworten. Also meine Meinung ist, klar, du musst natürlich irgendwann anfangen. Also wenn du jetzt, sag mal, die meisten über 70-Jährigen zweimal geimpft hast, dann musst du natürlich auch irgendwann anfangen, das umzusetzen, dass die keine Tests mehr brauchen. Also insofern, auch wenn es schwierig ist, also ich verstehe das, was Sie meinen, finde ich es trotzdem richtig, wie man es macht.
Wir sind das Land der datenschutzrechtlichen Bedenkenträger. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch die Diskussion um diesen gelben Impfausweis sieht, ist das ja wieder ein Thema, was wieder in den Fokus gerückt worden ist. Glauben Sie, dass die Pandemie dazu beiträgt, das Gesundheitssystem schnell und effektiver zu digitalisieren?
Ja, ich habe neben mir liegen, das muss ich am Wochenende mal in Ruhe lesen, digitaler Impfausweis. Und natürlich habe ich wie alle Praxen im Ruhrgebiet jetzt auch beantragt, den elektronischen Arztausweis. Es wird vieles digitalisiert ab 1. Oktober. Da passiert ganz viel in diesem Jahr. Aber man muss natürlich auch sagen, das ist ein wahnsinniger Aufwand, das alles umzusetzen. Und insofern sage ich meinen Patienten immer, im Moment muss der gelbe internationale Impfausweis mit Eintragung der Impfung und Unterschrift Arzt plus Stempel ausreichen. Alles andere braucht bis Herbst seine Zeit.
Frau Dr. Margarete Konig, die Leiterin der Abteilung zur Behandlung von Post- und Long-Covid-Patienten am Uniklinikum Essen, sagt in einem Beitrag im Deutschlandfunk, dass eine der wesentlichen Erkrankungen das Fatigue-Syndrom ist, also die permanente Abgeschlagenheit. Und dass auch zusätzlich jetzt bei Leuten, die Corona hinter sich gebracht haben, auch kognitive Fähigkeiten eingeschränkt sind. Haben Sie die Erfahrung bei Ihren Patienten auch gemacht?
Ich habe ungefähr 20 Patienten bis jetzt in diese Long-Covid-Sprechstunde geschickt im Klinikum Essen. Bin auch mit den Ärzten dort ganz gut befreundet. Habe bislang, obwohl ich natürlich mich viel belesen habe, keine schweren Krankheitsverläufe beziehungsweise auch keine schweren Nachwehen festgestellt bei meinen vielen positiven Covid-Patienten. Gott sei Dank keine schweren Herzmuskelschäden, keine schweren Lungenerkrankungen und auch andere Dinge, die man manchmal schon mal im Fernsehen sieht, wenn jemand wirklich neurologische Ausfälle behält nach Covid-Erkrankung. Hatte ich nicht. Aber die Psyche, also dieses total abgeschlagen sein, dieses nicht mehr sich richtig konzentrieren können, das sind eigentlich die 20 Fälle, die ich bisher geschickt habe in diese Sprechstunde. Das fällt tatsächlich auf.
Eine abschließende Frage. Nach diversen Mutationen des Virus, aktuell sind wir ja bei der indischen Variante, wird die Impfung gegen Covid in Zukunft einen ähnlichen Stellenwert wie die Grippeschutzimpfung und auch vom Turnus her etwa die gleiche Wertigkeit bekommen? Das heißt, ich komme demnächst zu Ihnen und werde jährlich sowohl gegen Grippe wie auch gegen Corona geimpft.
Das war die häufigste Frage, die mir gestern gestellt wurde. Wir haben also gestern, glaube ich, 80 Zweitimpfungen durchgeführt. Und das war wirklich die häufigste Frage. Man weiß es noch nicht. Also man muss natürlich damit rechnen, und das kann man vielleicht auch an den IgG-Antikörpern sehen, an diesem, nennen wir es mal, Titer, den man nach der zweiten Impfung mal bestimmen kann. Man weiß es nicht. Also es ist anzunehmen, dass man nach ein oder zwei Jahren auffrischen muss, ist aber noch nicht geklärt.
Dr. Herting, vielen lieben Dank für das Interview. War wie immer informativ und spannend. Und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal.
Ich mich auch. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, Herr Bjerg.
Wünsche ich Ihnen auch. Tschüss.